Dann fange ich mal an und ich möchte zu Beginn heute so ein bisschen rekapitulieren, so worum geht es nochmal, ja, was ist Ausrichtung dieser Lehrveranstaltung und warum kommen jetzt diese verschiedenen Themenblöcke, durch die wir jetzt durchgehen. Das heißt, ich greife jetzt nochmal kurz zurück auf die ersten drei Einheiten, die wir gehabt haben und möchte so kurz quasi den Rahmen nochmal in Erinnerung rufen, bevor wir auf den heutigen Themenblock eingehen. Der Rahmen noch einmal, also als Gesamtüberschrift steht bei uns Alternativen zur Strafe. Und in der ersten Einheit habe ich sehr stark über Visionen gesprochen und Thema 1, das ich sozusagen in Erinnerung rufen möchte, Visionen zu haben und zu entwickeln macht Sinn. Das war eigentlich so meine erste These. Gesellschaft und Rechtssysteme entwickeln sich weiter und sie entwickeln sich weiter durch Leute wie uns zum Beispiel. Ja, auch durch viele andere Leute, aber zum Beispiel durch Leute wie uns. Und dieser Eigenschaft entkommen wir nicht, ja, egal welchen Beruf wir ergreifen oder nicht ergreifen. Wir sind immer als mündige Menschen Teil dieser Gesellschaft und wir handeln immer und tragen bei zu einer Entwicklung oder Nichtentwicklung oder anderen Entwicklung. Ja. Das heißt, wir sind auf jeden Fall aufgerufen, uns einzubringen. Wir können ja gar nicht anders, als uns einzubringen. Und ja, also das war so das eine. Visionsentwicklung ist sinnvoll, weil wir sowieso handelnde Akteurinnen sind in dem Gesamtsystem. Das nächste Plädoyer war sozusagen, Visionen auseinanderzuhalten von diesen konkreten Schritten. Und wir werden in der Reihe der Lehrveranstaltung beides behandeln. Und es ist sinnvoll, das zu trennen. Also mit Vision meine ich hier jetzt so das Leitbild, das große, wirklich weit ausholende, wie könnte es sein. Und bei diesem wie könnte es sein, ist es sinnvoll, den Zeithorizont auch aufzumachen, dass man sich vorstellt, 100 Jahre, 200 Jahre, was ist da in gesellschaftlicher Entwicklung möglich? Und die konkreten Schritte, das sind die, die jetzt, sagen wir, in ein, zwei Jahren oder vier, fünf Jahren möglich sind, die sehr stark vom Status quo ausgehen. Und es ist wichtig, die beiden auseinanderzuhalten. Weil wenn ich sozusagen die konkreten Schritte mit den Maßstäben der Vision messe und umgekehrt, dann schieße ich beide ab. Ja. Weil die Vision mit dem Status quo gemessen ist immer unrealistisch und die konkreten Schritte mit den Maßstäben von Vision gemessen sind immer zu wenig, zu schlecht. Ja. Also wenn ich so rangehe, dann schieße ich mir automatisch jede Vision sofort ab und mache mich handlungsunfähig. Da es aber mein Ziel ist, handlungsfähig zu sein, ist es wichtig, die Vision und die konkreten Schritte beide zu haben, aber getrennt zu betrachten. Ja. Und der Leitstern muss aufsteigen können und muss leuchten können und dazu muss er sozusagen frei sein von dem hier. Und dann kann ich mich orientieren und kleine konkrete Schritte von hier und jetzt ausgehen. So, dann war es, das war so die Grundthemensetzung. Das nächste war ein Vorschlag für eine Vision von meiner Seite. Etwas, das, womit ich mich jetzt beschäftige und was mir umso besser gefällt, je mehr ich mich damit beschäftige. Das war eben diese Grundrichtung der Straffreiheit. Ich sage, was wünsche ich mir eigentlich für einen menschlichen Umgang miteinander und wie weit möchte ich mich orientieren in Richtung eines allgemeinen Wohlwollens, also eine Ausrichtung auf grundsätzlich allen Menschen gegenüber, so allen soll es gut gehen, allen. Und in diese, für mich ist der Gedanke sehr stark auch mit Freiheit verbunden, mit Fülle mit, und mit Wohlwollen. Und das so als grundsätzliche Vision zu haben und dann zu schauen, ist das jetzt in irgendeiner Weise, kann man sich dem annähern. Ja? Und dann kommen wir zu den konkreten Schritten runter und das ist das, womit wir uns jetzt in diesen mittleren Einheiten der Lehrveranstaltungsreihe sehr stark beschäftigen. Und wir hatten die letzten beiden Einheiten sehr viel zu Tatausgleich in Österreich auch, Mediation, ja? Was ein ganz konkreter, unmittelbarer Schritt ist, der ja schon die ganze Zeit stattfindet. Das gibt es ja schon, das schlagen wir jetzt nicht nur vor, sondern das ist schon institutionalisiert innerhalb des bestehenden Systems, also auf der Realismusebene ganz hoch oben und gleichzeitig etwas, wo man sagen kann, aha, das gibt es schon und wir könnten es einfach mehr machen. Ja, so wie wir zuerst machen wir es nur mit Jugendlichen, dann machen wir es vielleicht auch mit Erwachsenen. Dann machen wir es mit 2% der Fälle, dann machen wir es vielleicht mit 20% der Fälle. Und sozusagen weiten wir uns aus, einfach in der Häufigkeit, wo es angewendet wird, damit auch in der Normalität des Denkens, ja, wo sozusagen der automatische Sager nicht mehr ist, der gehört bestraft, sondern der gehört mediiert, ja, oder so. Gut, also das ist etwas ganz Konkretes, was schon stattfindet, was möglicherweise wachsen kann in verschiedene Richtungen. Wir haben es auch ein bisschen auf der, also zum einen war dann so die Pesta Pelica mit dem europäischen Vergleich. Das gibt es in unterschiedlichen Ländern und der Europarat versucht auch Initiativen zu setzen und zu schauen, welche Standards könnte man haben. Wir hatten auch insbesondere mit Südafrika die Anwendung von ähnlichen Prinzipien auf einer ganz anderen Ebene, wo es um sehr schwere Verbrechen geht und um sehr weit verbreitete Verbrechen, also dort sozusagen zur Aufarbeitung des Apartheid-Regimes. Andere Ansätze in Lateinamerika oder so, aber das ist dieser ähnliche Grundgedanke, wo man auch sagen kann, geht's, geht's nicht. Es gibt halt ein paar Ansätze, die das versuchen, wo man auch meinen kann, da so hat es vielleicht nicht funktioniert, aber das und das wäre schon ein guter Ansatz. Oder eben auch nicht. Ach ja, das will ich auch nochmal in Erinnerung rufen, apropos visionäres Denken und auch zugehensweise auf die Lehrveranstaltung. Ja, mein Plädoyer an alle ist, bei allen den Dingen, die wir jetzt behandeln, nach Aspekten zu suchen, die möglicherweise funktionieren könnten, Ihrer Meinung nach. Ja. Wenn ich nach Aspekten suche, die möglicherweise nicht funktionieren könnten, dann werde ich sehr viele finden, aber nicht, das hilft uns nicht weiter. Ja, es ist sehr leicht, irgendwas zu finden, was möglicherweise auch einmal nicht geht. Ja. Also wie gesagt, das ist einfach, aber nicht hilfreich. Ja. Hilfreich ist für uns, die Aspekte rauszusuchen, wo jetzt Sie persönlich glauben, das wäre wirklich interessant oder das funktioniert zumindest hier und hier möglicherweise. Gut, also die Frage kann man sich auch für sehr schwere Verbrechen und auch für die gesamtgesellschaftliche Ebene stellen. Das haben wir auch. Und dann noch ein paar Beispiele auch aus anderen Gesellschaften und Kulturkreisen angeschaut, wie der Südafrika mit den Townships oder das Oponopono, was der Edwatzke letztes Mal vorgestellt hat. Systeme, die grundsätzlich viel stärker auf Gemeinschaftlichkeit ausgerichtet sind zum Teil, also wo sozusagen wesentlich mehr Leute mitspielen und die eventuell auch sehr stark zukunftsorientiert sind. Das möchte ich auch nochmal kurz durchgehen, also diese Grundprinzipien, wie schaue ich einfach auf eine Situation drauf? Zum einen, wie stark versuche ich sie zu normalisieren und zu vereinheitlichen, ja, und sozusagen in ein vorgegebenes Kasten zu bringen, wie weit versuche ich aufzumachen und die Komplexität der konkreten Situation und der konkreten beteiligten Leute zuzulassen. Das haben wir, glaube ich, in der Mediation auch sehr stark gesehen. Da kommen die ganzen Lebensgeschichten der Leute rein. In einem standardisierten juristischen Kontext wird eben extra geschaut, dass da keine konkreten Lebensumstände vorkommen, sondern dass es standardisiert auf einen Tatbestand zugeschnitten wird. Okay, also Komplexität, Standardisierung, Vergangenheitsorientierung, Zukunftsorientierung. Wie weit geht es darum, was passiert ist? Wie weit geht es darum, was in Zukunft passiert oder eben nicht mehr passiert? Wie weit ist es Täter fokussiert, Betroffenen oder Opfer fokussiert? Wie weit ist es gemeinschaftsorientiert? Und wie weit ist es, eben auch zum Beispiel, wenn ich eine Täterfokussierung habe, dann kann es straforientiert sein oder unterstützungsorientiert, also so heilungsorientiert, ja? Wiedergutmachungsorientiert. Gut. Das war nochmal kurz der Rahmen. Das heißt so, wir haben Vision und wir haben konkrete Schrittchen. Für mich persönlich stellt sich so dar, dass ich zum einen die Vision immer stärker und immer schöner erlebe, je mehr ich mich damit beschäftige, und zum anderen realistischer in dem Sinn, dass ich eine relativ große Anzahl von kleinen Schritten sehe, die vom Status quo aus gegangen werden können, wovon kein einziger so ist, dass ich sage, das ist die Alternative zum Strafrecht. Also ich persönlich sehe keinen einzelnen Weg, wo ich sage, das ist es, so machen wir es. Ich sehe aber sehr viele, wo ich das Gefühl habe, naja, die können einen Teil und das kann vielleicht einen anderen Teil und das kann noch wieder einen anderen Teil. Und wenn man die alle gemeinsam ein Stück geht, dann steht man wieder in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation. Und dann kann man schauen, was von dort aus wieder möglich wird. Und dieser außergerichtliche Tatausgleich ist für mich eine so eine Schiene, wo ich sage, ja, die gibt es und die kann ein bisschen mehr machen, als sie jetzt eh schon macht. Eine zweite Schiene, die wir jetzt heute hier beleuchten, ist Legalisierung. Das ist ein wunderschönes Grundprinzip, finde ich, weil es, jetzt gehe ich wieder ein bisschen auf die drunterliegende Werte- und Gefühlsebene. Das Strafrecht beginnt mit der Grundannahme, dass irgendetwas ganz Böses, Gefährliches in der Gesellschaft existiert oder zumindest ab und zu vorkommen kann und wir müssen uns dagegen schützen. Und deswegen, und das machen wir, indem wir es verbieten und dann, wenn es vorkommt, doch Strafen verhängen. So. Und das Allerschönste, was uns passieren kann, ist, dass wir draufkommen, dass das, was wir da ursprünglich als drohende Gefahr eingestuft haben, überhaupt nicht gefährlich ist. Das ist noch, das ist, glaube ich, das ist für die Gesamtgesellschaft ungeheuer befreiend. Weil noch besser, als mich sozusagen gegen eine Gefahr zu verbarrikadieren, ist es, wenn sich herausstellt, dass die Gefahr überhaupt nicht existiert. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Ja. Damit löst sich so viel an, also es tritt so viel Freiheit und so viel Sicherheit ein, wie mir keine andere Maßnahme jemals geben könnte. Glaube ich. Ja. Das Paradebeispiel, das ich da verwenden möchte, um das zu illustrieren, ist Homosexualität. Da haben wir nämlich gesellschaftlich diesen Prozess gerade durchgemacht, beziehungsweise stehen in einer relativ späten Phase dieses Prozesses. Homosexualität war lange Zeit kriminalisiert, insbesondere für Männer. Und hatte auch sozusagen kulturell, sozial dieses dazugehörige, das durch das Strafrecht natürlich nochmal verstärkt worden ist. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo, glaube ich, relativ weit verbreitet die Einsicht sich durchgesetzt hat, dass es vielleicht gar nicht so zum Fürchten ist. Wir bewegen uns rechtlich so von der Entkriminalisierung, Legalisierungsprozess bis hin zu, jetzt sind wir allmählich beim Antidiskriminierungsrecht, ja, sozusagen festgehalten wird, Leute dürfen nicht diskriminiert werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. In manchen Bereichen ist es trotzdem noch auch von staatlicher Seite. Also, aber immerhin sind wir mit dem Prozess schon relativ weit gekommen. Und ich möchte Sie einladen, beide Seiten zu betrachten. Also es gibt diesen rechtlichen Entwicklungsprozess und es gibt parallel dazu einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess und einen, sagen wir mal, inneren psychologischen, auch kulturellen Entwicklungsprozess, der mit dieser Einstellungsänderung zu tun hat. Ja? Wo etwas, was lange Zeit als entweder böse oder krank oder furchterregend oder in irgendeiner Form bedrohlich offenbar eingestuft wurde, das jetzt nicht mehr ist. Und die Leute können ihre Beziehungen einfach leben und es ist in Ordnung. Ja? Und dieses Loslassen von gesellschaftlicher Angst, ein völlig, würde ich jetzt sozusagen aus meiner Sicht sagen, völlig unnötigerweise imaginiertes Bedrohungsbild, das da geschaffen wurde und mit dem aber unglaubliches Leid erzeugt wurde. Ja. Weil wirklich dann sehr viel staatlicher Repressionsdruck auf den Leuten draufgelastet ist und auch der kulturelle Druck. Ja. Also es sind zum einen sind konkret Leute verurteilt worden und tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Und was das für das Leben der direkt Betroffenen heißt, ist ja unglaublich. Ja. Es ist ein total schwerer Eingriff. Und auch die Angst, die rundherum erzeugt wird, ist beachtlich. Und dass wir uns das als Gesellschaft alles zusammen sparen können, ist beeindruckend. Und was ich Sie jetzt fragen möchte, ist, wie weit wir, also ich würde einladen dazu, das derzeit geltende Strafrecht genau unter dem Blickwinkel anzuschauen. Ja. Wie viele Sachen stehen da drinnen, die eigentlich auch einfach gestrichen werden können. Und bei dieser Betrachtung auch so die verschiedenen Ebenen mit anzuschauen. Wie weit, also wenn jetzt da ein paar Beispiele machen, sozusagen, und was passiert bei den Beispielen bei mir? Da wird irgendwas vorgeschlagen, was kommt bei mir hoch? Bei manchen Tatbeständen habe ich vielleicht schon das Gefühl, das geht jetzt nicht. Und dann warum geht das eigentlich nicht? Ja, welche Art von Widerstand und von Ablehnung ist das, die in mir hochkommt, wenn sowas hochkommt? Ja? Ist das diese Art von, na, das darf aber nicht sein, Ablehnung, die vor ein paar Jahrzehnten es noch gegen Homosexualität gegeben hat und heute nicht mehr? Ich möchte jetzt noch vorgreifen auf ein paar Sachen, Aspekte, die wir heute noch weiter behandeln. Das erste Punkt, den ich vorschlagen möchte, sind sagen, es gibt Dinge, die wir gesellschaftlich verboten haben, die überhaupt nicht zu verbieten sind, also die einfach völlig in Ordnung sind. Und das ist, dafür ist Homosexualität mein Beispiel. Es ist einfach kein Problem, außer wir machen eins draus. Aber an sich ist es etwas, das brauche ich einfach nur zulassen und fertig. Es gibt andere Dinge, die sind mir vielleicht persönlich zuwider, und ich muss sie trotzdem nicht verbieten. Ja? Das ist hier so ein bisschen ein Anknüpfen an diesen, ich bin hier immer so aufklärend unterwegs mit diesem, ich finde Ihre Meinung abscheulich, aber ich würde alles dafür geben, dass Sie sie äußern dürfen. Ja? Also diesen Grundsatz kann man nicht nur auf Meinungsäußerung anwenden, sondern auch auf Lebensstil und auf Handlungen. Ne? Andere Leute dürfen etwas machen, was ich selber widerlich finde. Also diesen Satz würde ich mir auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich sage, oder können Sie sich auch überlegen, ja, wie weit glauben Sie das jetzt mal als Grundsatz? Ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Und dann kann man es gleich üben an etwas, was man selber tatsächlich widerlich findet, was aber wirklich keine Gemeingefährdung oder so etwas darstellt eigentlich, sondern nur etwas, wo ich finde, das ist, das, ich finde es halt widerlich. Ne? So. In dritter Folge kommen wir heute noch dazu, dass es auch Sachen gibt, die wirklich ein Problem sind, wo aber vielleicht trotzdem nicht daraus folgt, dass wir sie verbieten müssen, ne? Sondern dass wir andere Sachen machen können, als sie zu verbieten, die vielleicht hilfreicher und wirkungsvoller sind. Und da kommt dann auch wieder dieser interessante Aspekt, den haben wir letztes Semester sehr stark diskutiert, Abgrenzung. Ne? Also diese, wie kann ich ausdrücken, dass etwas nicht sein darf? Ist denn meine einzige Möglichkeit, es zu verbieten und dann zu strafen? Oder finde ich andere Formen, Ausdrucksformen, als Einzelner, als Gesellschaft, als Staat, um zu sagen, das soll nicht sein? Gut. Ich würde jetzt mal ein paar Beispiele rausgreifen und Sie bitten, da in kleinen Gruppen zu murmeln und zu diskutieren, wie Sie jetzt dazu stehen. Sie können nun mal durchaus auch, es geht jetzt sozusagen in Analogie weiter von dem Homosexualitätsbeispiel. Ja, das war sozusagen die Erfolgsgeschichte, aus meiner Sicht zumindest. Da ist es passiert und ich zumindest sehe das als eine große Befreiung, nicht nur für direkt Betroffene, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ja, das ist sozusagen eine imaginierte Bedrohung, die einfach weggefallen ist und die uns alle befreit. Ich habe jetzt noch ein paar andere Beispiele. Das heißt, soll ich sie Ihnen alle vorlesen und Sie suchen sich jetzt aus? Gesundheit. Machen wir das so. Wir bleiben noch ein bisschen bei Sexualstrafrecht. Ja, Sexualstrafrecht ist ein dankbarer Boden, finde ich. Das kann man sich echt mal durchlesen und sich überlegen, ob man irgendeinen Teil davon wirklich für notwendig hält. Ja? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Sex im Auto am Parkplatz vor der Disco. Ja? Das ist ein Beispiel. Und bitte auch zu überlegen, was heißt das für die Leute? Also was passiert da eigentlich? Und Werbung für Unzucht mit Tieren. Ich greife schon ein bisschen voraus, ich schlage noch eins vor, ja, Herabwürdigung des Staatswappens. Das ist mal ein anderer Rechtsbereich. Gut. Ja, bitte.
Und zwar habe ich letzte Woche auch so ein Seminar gemacht und da wurde das Thema Blumenschande aufgeworfen. Also ich würde, das würde so in die zweite Kategorie fallen, ich finde es grauslich, aber man soll es vielleicht nicht generell verbieten. Und da wurden auch so Beispiele gebracht, dass es viele Länder gibt, wo das eben nicht verboten ist und trotzdem es nicht öfter praktiziert wird als in Ländern, in denen es verboten ist. Mhm. Also von der Anzahl her, weil das, wenn man es eigentlich eh nicht macht.
Und wenn man es macht, das ist und Blutschande betrifft ja nicht nur Eltern und unmündige Kinder, sondern auch erwachsene Geschwister oder so. Ja, finde ich super Beispiel. Okay, ich glaube, damit habe ich genug Beispiele. Und ich würde Sie bitten, sich in Grüppchen zusammenzufinden und mal zu diskutieren, wie Sie, ob Sie glauben, man könnte streichen oder nicht.